Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist, über Gott, über das geistliche Leben, das heißt die Spiritualität des Menschen, fortsetzen können. Ich brauche für mich ein festes Fundament für das, was ich glaube. Und dafür muss ich mich richten an dem, was kein Glaube bedarf. Und das ist das Gesetz der Natur. Und das Gesetz der Natur kann mir nicht alles erklären, aber das Gesetz der Natur kann ausschließen, ob mein Glaube richtig oder falsch ist. Wir wollen heute sehen, dass ein Geist immer eine Persönlichkeit ist, weil es geht um die Persönlichkeit Gottes und des Heiligen Geistes. Aber um auch das wiederum wirklich erklären zu können, wollen wir uns die Strukturen, die Lebensformen, die wir hier auf Erden haben, aber auch die wir in der Schrift finden, beschrieben, anschauen. Und ich habe nach meinem Ergebnis nur 4 Lebensformen gefunden in der Heiligen Schrift. 3 davon finden wir offensichtlich auf der Erde. Das ist einmal die tote Materie plus Leben ergibt die Pflanze. Dann plus Geist ergibt das Tier, plus mehr Geist ergibt den Menschen. Und dann haben wir in der Bibel beschrieben, ein Geisteswesen, das ein Engel ist. Aus diesem Engel, die Engel sind dienstbare Geister, beschrieben. Und es gibt die Guten, das heißt, die treu Gott geblieben sind. Und es gibt die unter Dämonen genannt, das ist Luzifer und die anderen Engel. Luzifer ist ein Engel, Satan ist ein Engel und auch die Dämonen, das heißt die, die ihm nachgefolgt sind, sind Engel, sind Geisteswesen. Wir sehen sie nicht. Ja? Und dann gibt es das Geisteswesen, das alles gemacht hat und über allem thront und alles steuert, und das ist Gott. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gott Geist ist. Also muss der Heilige Geist auch Gott sein. Und Gott muss eine Person sein. Also muss auch der Heilige Geist eine Person sein, genauso wie auch Christus, der Sohn Gottes, eine Person ist. Und ich habe letztes Mal versucht, mit meinen Worten zu erklären, dass aufgrund unseres Irrtums, den wir in uns haben, wir dazu geneigt sind, zu glauben, dass das, was wir annehmen, ist richtig. Das heißt, dass wir uns nicht sehen als Menschen mit einer Begrenzung. Deshalb wollen wir natürlich die Dinge nach Möglichkeit doktrinieren. Das heißt, wir wollen sie zusammenstellen, so wie sie, wie wir glauben, wir könnten sie begreifen. Und ich denke, Gott kann man nicht begreifen. Das heißt, das Wesen Gottes kann seinen Charakter, ich kann das, was offenbart wurde in der Schrift und im Leben, das, was ich entsprechend den Gesetzen nachvollziehen kann, das kann ich sicherlich über Gott sagen. Aber die Persönlichkeit Gottes oder wie viele Personen Gott ist, weil weiß er nicht, wie will man das erklären? Wer soll da seine Hand ins Feuer legen und sagen, so wie ich das verstanden habe, so ist es richtig? Deshalb will ich in diese Diskussion gar nicht eingehen, weil sie übersteigt mich. Und da ich ein Mensch bin wie jeder andere, denke ich, sie übersteigt auch die anderen Fähigkeiten des Menschen. Deshalb halte ich es für nicht richtig, zu versuchen, eine Doktrine, eine Lehre aus Gott zu machen. Das heißt, dass man sagt, das musst du glauben, dass du an Gott glaubst. Oder dass du Gott anbetest. Ich halte, das ist nicht fassbar, dass zeigt, dass ich getrieben bin, dass ich etwas wissen, meine zu wissen, was aber nicht begreifbar ist. Deshalb möchte ich meine Limits, meine Grenzen einsehen und möchte mich in einen, ich sage jetzt mal, heiligen Ort, wo ich mich nicht auskenne, noch auskennen kann mit den Informationen, die ich jetzt habe, nicht hineinbringen. So, Gott ist das höchste Wesen. Sein Geist finden wir in der ganzen Heiligen Schrift, dass es Gottes Geist ist. Wir finden durch die ganze Heilige Schrift den Sohn Gottes als Gott. Wie das Ganze zusammenhält. Oder in der Offenbarung finden wir vor dem Thron Gottes die sieben Geister Gottes. Jetzt, wie viele Geister hat er? Versteht ihr, was ist damit beschrieben? Das sind alles Dinge, die einmal unfassbar sind und zweitens, sie haben keinen praktischen Nutzen für unsere Geistlichkeit heute, für unsere Anbetung, sind sie nicht relevant. Deshalb möchte ich auf das eingehen, was wirklich relevant ist für unsere Geistlichkeit. Und was für unsere Geistlichkeit relevant ist, ist, dass wir diese vier Lebensformen verstehen, besonders die, wie Gott auf dieser Erde das Ganze gemacht hat. Deshalb möchte ich jetzt das erklären, was das Gesamte gibt. So, Leben und tote Materie führt zu Pflanzen. Die Pflanze ist eine lebendige Materie, wenn man so will, Chemie, die lebt. Und hier haben wir Chemie, die ist tot. Das heißt, in dem Sinne tot, es gab keine Lebensform. Sie funktioniert, aber sie ist nicht lebendig. Dieses Teil hier funktioniert, aber es ist nicht lebendig. Es hat eine Funktion, aber es ist keine lebendige Funktion. So, eine Pflanze ist eine lebendige Materie. Was ist die tote Materie plus Geist? Ein Tier ist eine Seele. Dasselbe ist auch der Mensch. Der Mensch ist eine Seele. Der Geist allein ist ein Engel, ein dienstbarer Geist, wie die Bibel ihn beschreibt. Und darüber ist Gott, Gottes Geist, Jesus Christus. Er ist über allem. So, in der Heiligen Schrift wird gesagt, dass Jesus, als er Mensch wurde, etwas niedriger gemacht worden ist wie die Engel. Hebräer Kapitel 1, so und 2. So, hier ist also ein Engel, ist in dem Sinne ein höheres Wesen wie ein Mensch. Und ein Mensch ist ein höheres Wesen wie ein Tier. Und ein Tier ist ein höheres Wesen wie eine Pflanze. So, das ist das, was wir begreifen können. Das ist etwas, was da ist. Das können wir nachvollziehen, dass die Pflanze, das Tier, dem Menschen unterordnet sind. Das finden wir auch in der Schrift so beschrieben. Der Mensch ist über dem Tier. Er hat Fähigkeiten, die das Tier nicht hat. Er kann das Tier steuern. Das Tier ist so eingestellt, dass es vom Menschen abhängig ist. Ja? Bei der Pflanze gibt es natürlich keine Steuerung, in dem Sinne, dass sie sich selbst steuert. Sie wird immer nur von außen gelenkt. Aber wir wissen, dass sie demgegenüber eine niedrigere Form des Lebens ist. Es ist Leben, aber es ist niedriger wie ein Tier. Eine Pflanze, wenn wir sie abschneiden, fühlt keinen Schmerz. Obwohl manche denken, Pflanzen können fühlen, aber dann müsste die Pflanze einen Geist haben, der die Fähigkeit hat zu fühlen. Aber Pflanzen haben weder geistige Bedürfnisse, sie haben noch Gefühl, also kann man sie abschneiden, man kann Apfel essen und muss sich nicht fürchten, dass er Schmerzen dabei empfindet. Ja? Anders ist es beim Tier, wenn man ein Tier reinbeißt und es ist noch lebendig, fühlt es das. Ja? Und genauso ist der Mensch, spürt das, was man dem Körper antut. Und dann Engel, ich habe keinen gesehen, sie sind nur in der Heiligen Schrift beschrieben, sie können auch eine Form annehmen eines Menschen, wir finden auch das beschrieben in der Heiligen Schrift, aber sind dennoch Engel. So können auch heute Dämonen sozusagen die Form der Verstorbenen annehmen und den Menschen erscheinen. Und dann denken die Menschen, sie sehen ihre Verwandten. Dabei sehen sie nur einen Dämon, der eine gewisse Form angenommen hat, die diesem Menschen ähnlich ist. So, das sind Dinge, die wir fassen können. Jetzt interessiert uns natürlich der Mensch in seinem Aufbau. Und hier haben wir natürlich Theorien über den menschlichen Aufbau oder so, wie sich das nennt, die Anthropologie. Und die Anthropologie ist die Lehre über den menschlichen Aufbau. Und diese Lehren von gewissen Menschen über den menschlichen Aufbau sind natürlich etliche da, aber da wir ja im Wesentlichen nur drei Elemente haben beschrieben, gibt es ja nur diese Kombination von diesen drei Elementen an der Basis. Und ich gehe immer von der Basis aus und nicht von den Auswirkungen. Ich möchte Ursache kennen, nicht Wirkung. Weil wenn ich die Ursache weiß, dann kann ich die Wirkung beschreiben. Die Wirkung ist der Mensch. Da sind wir. Aber wo ist die grundlegende Funktion? So, es gibt drei parallele eigenständige Einheiten. Das wäre der Körper plus Geist plus Seele. Das heißt, die drei sind unterschiedlich und sind sozusagen eigenständig. Sie sind unterschiedliche Elemente, die eigenständig sind. Und aus diesen kann man natürlich zwei parallele eigenständige Einheiten bauen oder haben. Es gibt den Körper, die Chemie, das Offensichtliche, und der Geist ist gleich auch die Seele. So, das heißt, in den menschlichen Betrachtungsweisen, die wir beschrieben haben, sieht es so aus, dass man zwischen Geist und Seele nicht wirklich einen Unterschied machen kann. So haben wir diese zwei Modelle, wo wir sagen, die sind extra, aber letztendlich ist Geist und Seele dasselbe. Geist und Seele ist das Göttliche und das Ewige und der Körper, die Chemie, das Nicht-Göttliche und Zeitliche. Und diese Theorien, dieses menschliche Bild, der Plato hat das beschrieben und er hat gesagt, der Mensch ist ein Geisteswesen, das in einem tierischen Körper hineingefahren ist, zufällig, und dort gefangen ist, bis zu seinem Tod. Und nach dem Tod ist dieses Geisteswesen, wo Geist und Seele dasselbe ist, wieder frei und selbstständig. So, das ist so im großen Ganzen die platonische Ansicht. Die aristotelische Ansicht ist sehr ähnlich, aber sie betont mehr die Körperlichkeit, dieses Zusammenwirken zwischen dem geistigen Element und dem körperlichen. Da steht mehr der Körper im Vordergrund, in dem Sinne, dass von dort die Individualität herstammt. Im Wesentlichen sagen sie nicht vom Grundelement was Unterschiedliches, sondern nur von den Effekten. Dieses Menschenbild, dass der Mensch aus zwei Elementen besteht, sozusagen die eigenständig sind, ja, ist prägt das Christentum und die Religionen heute. Der Mensch denkt, er ist ein ewiges Wesen, er sucht sich seine Eltern aus, gibt es in manchen Religionen. Er war immer und wird immer existieren. Das ist natürlich eine Idee, die kann man annehmen. Aber stimmt sie wirklich? So, die Christen glauben meistens und die Religionen, dass eben der Mensch etwas Göttliches hat, das ist ewig, nicht zerstörbar und dementsprechend prägt es die ganze Anschauung des Lebens des Menschen und die Religion. Dann haben wir natürlich die eine eigenständige Einheit, das heißt aus einer Einheit, aus dem Körper, aus Atomen, entstehen auch die geistlichen Fähigkeiten. Ja, das heißt, auch das, was wir geistige Fähigkeiten nennen, die Liebe, oder sind letztendlich atomare Reaktionen und Geschehen. Es ist so das Feuer, das entsteht aus der Verbrennung eines Holzes. Ja, so sieht man dann, das, was daraus entsteht, ist der Geist und die geistigen Fähigkeiten. Und das ist natürlich auch zusammengefasst im stoischen und epikurischen Menschenbild. Und dieses Menschenbild ist im Wesentlichen, dieses materialistische, atheistische Menschenbild, das stoische und epikurische unterscheiden sich im Wesentlichen nur darin, dass das eine determiniert ist und das andere ist nicht determiniert. Das heißt, der eine sagt, alles ist bestimmt und der andere sagt, nein, alles ist frei, alles geschieht zufällig. So, im Wesentlichen prägt das materialistische Bild die Wissenschaft, aber auch manche Religionen haben das Bild der Wissenschaft übernommen. So, dass man denkt, das Geistige und Körperliche ist letztendlich eine Einheit. Ein Ganzes, und das ist irgendwo vermischt, aber ja, es entspringt, so wie das Feuer verbrennt aus Holz, so entsteht der Geist aus dem Körper. Und so ist dieses Bild geprägt und die Evolutionstheorie prägt auch das oder hat es von dort letztendlich übernommen, weil wir können ja die geistlichen Komponenten nicht wegdenken. Wir haben auch in der Wissenschaft die Psyche, aber sie ist nur das Produkt des Gehirns. Es ist das Produkt des Körpers, der Verbrennung von Elementen, wenn man so will. Es ist nicht etwas anderes. Und dann haben wir natürlich noch ein Bild, und das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Elemente, die ergeben eine eigenständige funktionelle Einheit. Es geht immer um die Funktion. Ja? Das heißt, kann der Körper funktionieren ohne Geist oder der Geist ohne Körper? Wie läuft das? Sind das Funktionen, die voneinander getrennt funktionieren können oder nicht? Und das eine Modell, das wir in der Heiligen Schrift haben, ist, dass wir haben die Chemie, den Körper plus den Geist ergeben ein neues Element und das ist die Seele. Das ist das biblische Modell. So, zwei unterschiedliche Elemente, die in ihrer Funktion unterschiedlich sind, ergeben, wenn man sie zusammenbringt, ein neues Element und dieses neue Element ist die Seele genannt. So, was ist jetzt richtig? Was ist das, was wirklich zählt? Welches Menschenbild von dem Ursprung her stimmt? Weil alle Theorien über den menschlichen Aufbau haben natürlich, sind immer im Zusammenhang mit seinem Ursprung. Woher kommt er? Und für Plato, für Aristoteles war das, er kommt aus Gott, ist göttlichen Ursprungs. Der eine ist gefangen, in dem anderen ist es keine Gefangenschaft. Dort ist es der Körper, der das Große ausmacht. Und dann finden wir nur den Körper an sich, das ganz materialistische, atheistische Bild, wo es nicht unbedingt um Auferstehung geht oder um Tod. Das Ganze ist ein bisschen anders gebildet. Und dann haben wir natürlich das Bild. Was, wenn zwei Elemente miteinander funktionieren und dann das dritte ergeben? Und ich denke, auch hier hilft uns das Gesetz, dass wir auf sicherem Boden stehen, was wir annehmen. Weil das, was wir körperlich sehen, das können wir sehen und nachvollziehen. Das, was wir nicht sehen, können wir vermuten, wir können danach denken, wir können überlegen, aber wir brauchen zumindest eine Gesetzesgrundlage, dass wir ausschließen, was wirklich nicht möglich ist. So, wir haben das physische Element, die Chemie, und die Chemie macht Reaktionen untereinander. Alles sind Atome, und wir finden, dass in einer chemischen Reaktion zwischen den Atomen verliert das Atom seine Identität nicht. Das heißt, wenn Wasser und Sauerstoff und Wasser zusammenkommen, dann bilden sie Wasser, zum Beispiel. Und im Wasser hat der Sauerstoff und der Wasserstoff immer noch seine eigene Identität. Sie reagieren auf der Ebene der Elektronen. Das sind so die chemischen Reaktionen. Wir haben natürlich auch letztendlich bestimmt das Atom, die Protonen im Kern, das heißt die positive Ladung. Und man könnte ja auch so sagen, wenn man die Grundlage nimmt, nur den Kern, und je nachdem wie viele Protonen, dann kommen auch die Elektronen dazu, und dann entstehen so aus einem Element alle Elemente. Ja, wir können Dinge, wenn wir sie auf Kernebene nehmen, zusammenbringen. Wir können zwei Kerne versuchen zu fusionieren, das heißt zu zerschmelzen. Das gibt wiederum eine starke Energie aus. Woher kommt diese Energie? Ist sie wirklich durch die Fusion oder wird sie durch die Fusion nur frei? Ich möchte deutlich machen, dass wir die Grundelemente nicht verändern können. Ja, durch die Mikroskopie, durch das Atommikroskop oder durch können wir hineinschauen. Wir können wirklich Dinge auseinanderbringen. Aber ich sage jetzt mal, das kleinste Element, was wir dort haben als Materie, ist nicht veränderbar in seinem Grundelement und auch nicht vermischbar. So, wir haben also die Chemie, die reagiert miteinander, aber wenn wir keine Kernfusion machen, bleibt immer das Element gleich. Und das sind die normalen chemischen Reaktionen, die wir haben auf unserer Erde. Ein Element kann sich mit dem anderen Element nicht in dem Sinne vermischen, dass es ein anderes wird. Und könnten wir jetzt auf Atomebene durch die Kernfusion sagen, na ja, wir können aus einem Wasserstoff ein Helium machen, dann müssten wir ja auch aus dem Proton ein Neutron machen. Aber das geht nicht. So, wir könnten auf einer höheren Ebene können wir mit den Elementen agieren und ja, so wie ein Baustein. Aber den Grundbaustein werden und können wir nicht verändern. Es ist nur die Frage, welches ist jetzt der Grundbaustein. Und ich habe jetzt für uns, die wir es nachvollziehen, ohne dass wir ein Elektronenmikroskop brauchen, können wir sagen, okay, in den chemischen Reaktionen, wenn wir das Basiselement, das Atom nehmen, bleibt das Atom dasselbe. Es verändert sich nicht in seiner Identität. Und das ist das, was ich als Grundsatz sehe im Gesetz. So müssen wir auch das geistige Element nehmen. Wir können das geistige Element nicht sehen. Wir können aber sicher sein, es muss da sein, weil wir haben Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Frieden. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir das nicht anderswo finden können. Also in der Chemie lässt es sich nicht finden und auch durchs Feuer nicht. Wenn man Feuer anzündet, entsteht dadurch keine Gerechtigkeit und keine Liebe. Dass man Liebe mit Feuer vergleicht, ist klar, aber kann man Liebe und Feuer gleichsetzen? Man kann einen Vergleich machen von einem, ja, ich sage jetzt mal, von einer gewissen Auswirkung der Liebe, aber man kann doch nicht Feuer und Liebe gleichsetzen. Das eine ist eine chemische Reaktion und die Wirkung einer chemischen Reaktion und das andere ist etwas pur Geistiges. So, hier haben wir das geistige Element, das nicht aus der Materie entstehen kann, ist aber da. Wir können es zwar nicht sehen, aber wir wissen alle, dass wir es brauchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann der Geist mit dem Körper vermischt werden, im Sinne, dass sie nicht mehr einzeln identifizierbar sind? Das heißt, ist in der Seele der Geist Geist und die Chemie Chemie oder nicht? Sind das oder wird da eine Vermischung, sodass man nicht mehr sagen kann, aha, das ist Geist und das ist Materie, sondern es ist so vermischt, dass man die Details, die Elemente nicht mehr auseinanderhalten kann. Das ist so die Frage, kann ich im Computer die Software und die Hardware voneinander trennen oder vermischen sie sich, sodass ich nicht mehr weiß, ist das jetzt Software oder Hardware? Und ich denke, es ist offensichtlich, dass hier eine Abhängigkeit voneinander existiert, ein Zusammenwirken. Das eine ist abhängig vom anderen in seiner Funktion. Aber das Gesetz sieht keine Vermischbarkeit der Elemente vor. Das heißt, aus dem einen kann ich das andere werden. Nur eine Zusammenwirkung zwischen den beiden ist möglich. Das ist der Punkt, den ich finde im Gesetz da. Die Energie kommt immer von außen und ich muss einen Unterschied machen, ob sie durch eine Reaktion frei wird oder durch eine Reaktion entsteht. Und ich denke, hier müssen wir klar sein per Gesetz, dass in einer Reaktion wird Energie frei. Sie entsteht nicht dort. Sie war vorher da. Im Kern ist sie vorher da. Und diese Spannung zwischen dem Plus und Minus, dieser Plusladung und der negativen Ladung des Elektrons, die ist da vor der Reaktion. In der Reaktion wird es nur klar. Deshalb ist die Frage, macht die Sonne die Energie oder gibt Sonne nur Energie weiter? Und ich denke, wenn wir unsere Kernkraftwerke anschauen, dann holen wir Energie raus durch eine Kernfusion, aber wir produzieren dadurch keine Energie im eigentlichen Sinne. Wir setzen sie nur frei und machen sie zugänglich für andere Ressourcen, sich sie anzuzapfen. Aber die Energie ist vorher im Kern, vorher dort, bevor man ihn spaltet. So, das müssen wir per Gesetz wissen. Was ist Ursache, was ist Wirkung? Die Wirkung ist die Explosion. Die Ursache ist die Energie, die schon vorher da ist. Deshalb wissen wir, dass das Atom und der Atomkern Energie hat. Aber woher kommt sie, dass ich sie freisetzen kann? Woher hat die Sonne die Energie, die sie freisetzt? weil sie setzt sie ja nur frei. Woher kommt sie? Und deshalb müssen wir uns diese Frage stellen, weil sie ist die Frage aller Fragen. Wo beginnt das Ganze? Und wir können nicht anders sagen, als dass es im Geist beginnt. Gott ist Geist und nur er ist in der Lage, in die Materie oder die Materie überhaupt zustande zu bringen, indem er Energie in sie hineinlegt. Weil sie wird frei durch die Reaktion. Das ist aber eine Wirkung, keine Ursache. Wer ist die Ursache? Und die Ursache ist Gott, der Geist. Er ist die Ursache. Er hat durch die Gesetze der Natur es so gemacht, dass die Kraft, die von ihm ausgeht, die schon bei der Schöpfung in die Elemente die Kraft und die Energie hineingelegt hat und die alle frei wird, je nachdem, wie er die Möglichkeit geschaffen hat, dass es frei wird und dass es miteinander agiert. Aber nur er ist die Erklärung dafür. Alle anderen Erklärungen lassen uns nicht, befriedigen uns nicht. Weil haben wir nicht Gott den Geist als die Ursache für die Materie und für den Geist, dann haben wir über unseren Ursprung keine genaue Information und wir werden immer im Dunkeln bleiben. Woher kommt das geistliche Element im Menschen? Woher kommt die Energie? Woher kommt die Fähigkeit zur Bewegung im Menschen, wenn doch auf Hirnebene, auf physischer Ebene wir ganz klar durch das Grundgesetz sagen können, da ist keine Bewegung von sich aus möglich. Keine Steuerung ist möglich ohne den Geist. Deshalb kann nur ein Geist die Ursache aller Existenz sein. Und das ist Gott. Das ist Gott. Und Gott ist Geist. So sagt Jesus und so ist er. Man kann sich ihn nicht vorstellen, aber wenn man nur den Menschen nimmt und seinen Willen, diese geistige Fähigkeit der Entscheidung oder des Sinnes, das heißt, ich habe etwas vorgenommen und will es jetzt durchsetzen. Wenn man nur sieht, wie viel Kraft das weitergibt, wie fähig der Mensch ist, durch seinen Geist Dinge zu bewegen. Und das ist ja nur ein kleines Abbild vom Gottesgeist. Sein Bild, wie Gott gemacht ist. Oder wie Gott ist, er ist ja nicht gemacht. Dann denke ich, können wir schon sehen, wie stark der Wille ist. Weil im Atom gibt es keinen Willen, keine Fähigkeit. So, für mich ist es die wissenschaftlichste und gesetzlichste Erklärung, dass der Ursprung, die Ursache aller Energie in Gott ist und in einem Geist und nicht in der Physis. In der Physis wird sie nur freigemacht. Das weiß jeder Wissenschaftler. Aber es ist erstaunlich, dass wir das irgendwo in der Praxis des Alltags und auch des Arztes völlig ignorieren. Die Ignoranz zwischen Ursache und Wirkung führt zu katastrophalen Folgen, die wir heute haben auf dieser Welt. Was ist die Energie? Was ist die schöpferische Energie, mit der Gott schafft? Das wäre ja wichtig zu wissen. Und wiederum offenbart uns das Wort. Das Wort Gottes sagt, das Wort ist es. Gott spricht. Ein Geist kann sprechen. Und es spricht ein Wort. Und es entsteht. ein Atom oder eine ganze Welt oder eine Sonne und ein Mond. Er spricht ein Wort und die Energie ist da und auch das Element ist zusammengesetzt. Ja, dafür brauche ich Glauben. Aber es ist ein Glaube, der durch das Gesetz bestätigt ist. Das ja sagt, dass alle Energie von außen kommt. Also muss Gott derjenige sein, der diese Energie von außen hineinlegt. Er ist die Kraft. Durch das, oder alle Kraft geht von ihm aus. Und sie geht aus durch ein Wort. Es ist nicht elektrischer Strom, der von ihm ausgeht. Ein Wort geht von ihm aus und das macht den Strom. Das legt die Energie in den Atomkern und ins Elektron und wo auch immer. Das Wort ist es, womit Gott alles macht. Und das steht wunderbar in der Bibel geschrieben. Der Johannes sagt das in seinem ersten Kapitel, in seinem Evangelium sagt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So, das sind ja tiefe Worte. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann der nächste Text, den ich nicht mehr abgebildet habe, sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, Gottes Wort ist auch eine Person, weil es wird Fleisch, es wird der Mensch Jesus Christus und wohnt unter uns. So, somit wissen wir schon, Johannes, der ja mit Jesus gelebt hat, der wusste, dass alles durch Christus entstanden ist und er hat alles gemacht durchs Wort. Jesus sagt in Johannes 6, 51 und 52, meine Worte sind Geist und sind Leben. Alles Lebendige, was wir haben auf dieser Welt, ist durch das Wort Gottes gemacht. Die Bibel sagt so deutlich hier, nachdem wir gelesen haben, und die Erde war wüst und leer und war finster über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Das heißt, Gott spricht. Gott spricht und es geschieht. So ist es beschrieben. So ist es beschrieben für die Lebensformen, die wir haben auf dieser Erde. Aber die zwei anderen Lebensformen, der Tiere und des Menschen, da gibt es noch eine besondere Beschreibung. Und die kommt in dem zweiten Kapitel von Genesis, ersten Buch Mose, 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß, aus einem Stück Erde, und blies ihm ein den lebendigen Odem. Das ist, dieser lebendige Odem ist nichts anderes als Geist. In der ganzen Heiligen Schrift finden wir das Wort Geist als Wind. Das ist Wind. Und alles, was sich bewegt, wird vom Wind bewegt. Und jede Bewegung muss einen Grund haben. Und Gott bläst diesem Erdenkloß den Wind ein, es ist lebendige Odem. Und so wird aus dem Menschen eine lebendige Seele. Das heißt, hier haben wir nicht nur das Wort schafft die Erde. Und jetzt formt Gott den Menschen, er macht ihm ja auch eine Nase offensichtlich, und dann gibt er ihm einen Lebenshauch ein und in dem Moment, wo die zwei Elemente sich treffen, entsteht eine lebendige Seele, entsteht der Mensch. Und in demselben Kapitel finden wir im Vers 19, als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere. So, es heißt, auch die Tiere sind von der Erde gemacht. Es steht nun nicht wortwörtlich geschrieben, dass Gott den Tieren einen Odem eingeblasen hat. Aber wenn wir die ganze Heilige Schrift lesen und sehen, und besonders die ganze Heilige Schrift, aber im Salomo, in dem Prediger, ist es sehr deutlich, dass das Tier eine Seele hat. Aber das kommt auch schon bei den Opfern vor, wo Gott sagt, du sollst das Blut nicht essen vom Tier, denn darin ist sein Leben oder seine Seele. Und Gott hat ein physisches Mittel für etwas verwendet, dass er uns etwas klar macht. Aber das Leben sicherlich ist nicht im Blut. Aber auch das, wenn man nicht ganzheitlich, sage ich es mal, mit allen Faktoren denkt, da kommen manche Menschen und sagen, nein, das Blut, im Blut ist das Leben. Oh ja, ohne Blut geht es nicht, aber Blut ist die Chemie, die dort vermittelt wird, die brauche ich. Aber es ist nicht die Kraft des Lebens. Weder im Menschen noch im Tier. Es ist das, was das Leben erhält. Aber Gott wollte ja eine Klarheit schaffen, als er gesagt hat, ist das Blut nicht. Weil er hat auch gesagt, ist das Fett nicht. Und das Fett versinnbildet den Irrtum oder das, was geistig falsch ist im Menschen. Da kommen wir noch hin. Und das Blut versinnbildet das Leben selbst. Und da keiner für das Leben was kann, sollte man das, was als Symbol fürs Leben steht, nicht in Anspruch nehmen, als ob es einem gehöre. Der Mensch sollte wissen, ihm gehört das Leben nicht, auch das Leben nicht eines Tieres. Deshalb gibt ihm Gott einen sichtbaren Anhalt. Der zeigt Gehorsam oder Ungehorsam. Vertrauen oder Nichtvertrauen auf Gott. So, der Mensch und das Tier sind also nicht nur durch ein Wort entstanden, sondern das Wort hat zunächst die Materie gemacht, die Erde. Und das finden wir auch heute. Wenn ein Mensch und ein Tier stirbt, dann werden sie zur Erde. Was bringt sie dann zum Leben? Oder wieso sind sie am Leben? Sie sind so lange am Leben, wie der Geist dort ist. Die Bibel sagt sehr deutlich im Jakobus 2, Vers 24, dass der Leib ohne Geist tot ist. So, es sind zwei Elemente, die unterschiedlich sind im Menschen. Der Mensch ist nicht nur lebendig, er und das Tier wird zu einer lebendigen Seele, weil er hat die Erde, man könnte sagen, dass das tote Materie wird lebendig, man könnte sagen, dass die Pflanze, aber es wird lebendig durch den Geist, der eingeblasen wird. Und so ist der Mensch eine lebendige Seele, nicht nur ein lebendiges Wesen. Er ist kein Geisteswesen, er hat einen Geist. Der Mensch und das Tier ist eine Seele. Aber jetzt müssen wir schauen, wie sich das vom biblischen Modell zeigt. Die Bibel sagt, er blies den Odem ein in die Nase, weil ja, durch die Nase atmen wir. Aber ist die Nase das, was uns sozusagen das Leben gibt? Schauen wir uns das biblische Modell an. Der physische Mensch beginnt in der Hirnrinde. Und das sind zwei. Und auch das ist ein interessantes Detail, was in der Medizin so vernachlässigt wird. Weil schon dieses Detail würde uns helfen, vieles zu verstehen. Wir haben den ganzen Menschen zusammengefasst, in der linken und der rechten Hirnhemisphäre. Und jetzt wird dort alles, von dort alles gesteuert. Und wir haben gesehen, die Steuerung muss der Geist haben, weil nur der Geist kann durch Entscheidungen den Strom machen, elektrische Impulse, sodass mein Körper darauf reagiert. Die elektrischen Impulse müssen freigesetzt, müssen weitergegeben werden. Und im Menschen und im Tier kann nur der Geist das tun. Und das tut er durch Gedanken, durch Entscheidungen. So, da die Ebene des Kontaktes zwischen des geistigen Elementes und dem körperlichen die Hirnrinde ist, weil von dort alles gelenkt wird, das können wir alles nachvollziehen. Ja, wir können alles nachvollziehen, dass der Mensch von hier oben und auch das Tier gesteuert wird, die das haben. So, es gibt immer einen Beginn der Steuerung in der Physis. Und jetzt die Frage, wer steuert das Ganze? Und da der Beginn bei Menschen im Kortex ist, so muss der Geist mit dem Kortex, mit der Hirnrinde in Verbindung stehen. Und wenn man genau betrachtet, ist es auch nur der Geist, der die zwei Hirnhälften miteinander verbindet und zu einer werden lässt. Ansonsten ist nicht erklärbar, wieso die rechte und die linke dennoch miteinander funktionieren. Weil wer verbindet sie? Sie werden erst weiter unten miteinander überkreuzt und verbunden. Aber an der Stelle oben, wo der Impuls reinkommt, wo der Beginn der Reaktion ist, dort, siehe da, dort muss doch jemand das Ganze in Bewegung setzen. Und das ist der Geist. Und wo ist dann die Seele? Und da ja nur an der Hirnoberfläche die ganzen Reaktionen stattfinden. Das heißt, von hier geht alles aus und hier kommt alles zurück. Ist dort die lebendige Seele. Mein Finger ist Teil, ich könnte jetzt sagen, der lebendigen Seele des Menschen. Aber der Finger ist der Teil der Seele, der rein körperlich ist. Weil mein Finger ist rein körperlich. Wenn ich ihn abschneide, lebe ich immer noch. Weil das Leben steht nicht im Finger. Obwohl er Teil der Seele ist, weil von hier, von der Hirnrinde, wird er gesteuert. Aber er beinhaltet die Seele nicht. So, die Lokalisation der Seele kann also nur im Kopf sein, auf der Ebene der Hirnrinde, wo Geist und Körper funktionieren. Weil dort, wir haben ja gesehen, das Gesetz des Lebens ist immer ein Kreislauf. Dort, wo etwas beginnt, dort endet es auch. Wenn wir den Herzkreislauf nehmen, dort im Herz beginnen alle Gefäße, im Herz enden sie alle. So, genauso ist es auch im Nervensystem. Von der Hirnrinde geht alles aus und zur Hirnrinde geht alles zurück. Wir haben die Pfeile nach unten und die Pfeile nach oben. Der Körper gibt ein ständiges Feedback davon. Wie sieht das aus? Und ich habe das zusammengestellt. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Geist und Körper aus? In der Seele. Hier haben wir die Kortex und die Hirnrinde. Und hier haben wir den Geist. Und nur in der Seele funktionieren die. Nur in der Seele hat wer die Funktion? Das Auge liegt im Körper. Wenn das Auge wegkommt, habe ich einen Körperteil weg. Aber das Leben ist immer noch da. So, hier ist ein Körperteil. Das sendet ein Signal an den Kortex. Aber wer sieht? Es ist der Geist, der sieht. Und der gibt wiederum ein Signal weg, zurück und sagt, ja, das will ich noch weiter anschauen oder nicht. So, die Fähigkeit des Sehens ist nur möglich, wenn ich ein Auge habe, eine Verbindung zur Hirnrinde und einen Geist. Wir sehen, dass vom Auge aus das Äußere, die Strahlung aufgenommen wird, die wird hochgelenkt zur Hirnrinde und dort übernimmt der Geist das Bild und er sagt, ah, das sieht so und so aus. Dort wird es dann bewusst. Genauso das Ohr hört nicht, der Geist hört. Genauso der Körper fühlt nichts, der Geist fühlt es. Genauso die Nase, sie riecht nicht, der Geist riecht es. Genauso die Zunge, sie schmeckt nichts. Sie sendet die Signale hoch und dort ist der Das Empfinden des Geschmacks ist im Geist. So, alle Funktionen, die der Geist und der Körper haben, haben sie nur in der Seele. Getrennt voneinander hat der Körper keine Funktionen mehr. Er wird wieder zurück zur Erde. Und der Geist ist ein Hauch, der weder fühlen, schmecken, sehen noch hören kann. Weil ihm fehlen ja die Elemente, die dazu führen. Er ist nicht ein Geist, so wie ein Engel oder so wie Gott, der hören und sehen und riechen und schmecken kann, ohne dass er einen Körperteil hat. So, das müssen wir verstehen. Das ist die Andersartigkeit des Wesens. So, wir Menschen waren nie präexistent. Vom Schöpfungsbericht ist klar, wir kommen aus Erde und leben so. Und seitdem hat sich das Ganze nie unterbrochen. Wir kommen alle aus einem lebendigen Wesen. Wir sterben nur weg. Aber das Leben bleibt bestehen. Die Eva wurde aus Adam gemacht. Sie kam aus einem lebendigen Wesen heraus. Sie musste kein Lebensodem eingespeist werden, genauso wie beim Menschen. Aus dem Menschen kommt ein lebendiges Wesen heraus. So, und dieses Leben hat seinen Beginn dort, wo Gott es geschaffen hat, als er Adam gemacht hat. So, wir müssen wissen, es ist unmöglich, dass das Hirn selbst geistige Fähigkeiten hat. Deshalb ist der Mensch eine Zusammenstellung von einem geistigen Element, Lebenshauch. Der hat nicht nur das Leben gemacht, ja, wie man denkt, ja, Gott hat eingeblasen und jetzt kann das Gehirn denken. Das würde bedeuten, Gott ignoriert oder er hat Gesetze gemacht, die er dann wieder aufhebt. Deshalb habe ich versucht, so klar zu machen, da gibt es keine Vermischung. In der Seele bleibt Körper, Körper, Geist, Geist. Aber in der Zusammenarbeit sind sie die Seele. Deshalb trennen sie sich. Wie viel Seele bleibt übrig? Wie viel Bewusstsein bleibt übrig? Keines. Null. Das ist der biblische Teil, die Entscheidungen des Geistes aufgrund des Schmeckens, Riechens, Fühlens, Hörens, Sehens führen zur Steuerung des ganzen Körpers. So kommen wir zum Schluss zu unseren Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben und die wir immer wiederholen, damit wir uns eine Antwort darauf geben. Und wir sind erst am Anfang leider. Sind die Prozesse und Geschehnisse aus unserem Planeten erklärbar? Manche, ja. Haben wir eine Antwort auf die Herkunft des Universums, des Planeten, auf welchen wir leben und des Lebens insgesamt? Auch da haben wir eine Antwort. Die Bibel, das Wort Gottes, gibt die Antwort darauf. Die Schöpfung, wie sie in der Bibel erklärt wird, ist die einzige Entstehungstheorie, welche nicht im Widerspruch zu dem Grundgesetz der Natur steht. Die Bibel gibt Antworten auf die Frage nach der Herkunft, sowohl der Materie als auch des Geistes. Beide sind göttlichen Ursprungs. Schaut, es ist irrsinnig zu denken, dass das Materielle, so wie es bei Platon war, nicht wichtig ist oder nicht göttlichen Ursprungs ist. Die tote Materie, die Atome, die Kraft, die in ihnen drin ist, ist göttlichen Ursprungs, nicht menschlichen Ursprungs, nicht schöpft, ja, kann von niemand anders kommen, außer von Gott. Also auch dort ändert sich das nicht. Der Mensch zerfällt in die Teile, die er da ist. Oder wenn er zu Staub geworden ist, ist dann die Materie, aus der er war, nicht mehr vorhanden oder ist sie immer noch da? Ist doch immer noch da. Sie ist nur nicht mehr so zusammengebaut, dass es ein lebendiges Wesen ist. Es ist keine Seele mehr, aber die Materie selbst geht doch nicht verloren. Die Atome sind noch immer da, aus denen der Mensch gemacht wurde, auch wenn sie jetzt zur Erde geworden sind. Sie haben noch nicht mehr diesen Zusammenbau. Sie sind nicht mehr funktionell, so wie sie Menschen sind. Aber die Materie ist genauso göttlichen Ursprungs wie der Geist. Und ist ewig, wenn man so will. Aber nicht funktionell. So wird aus Körper Staub, weil er kommt aus dem Staub. Aber der Staub ist ewig, weil Gott hat ihn gemacht. Und solange Gott ihn gemacht hat, hat er ihn gemacht für die Ewigkeit. Und der Lebenshauch kommt aus Gott und geht wieder zu Gott zurück, sagt die Bibel. Ist auch ewig, aber er hat keine Funktion. Er ist kein Engel, der zu Gott zurückgeht, weil der Engel hat ist ein anderes Wesen. So, lass uns das klar machen. Wir sind unterschiedliche Wesen. Es gibt wohl, ja, allein von dem, was wir von der Bibel wissen, nur zwei Grundbausteine, Materie und Atome und Geist. Aber wir sehen, es gibt ein lebendiges Wesen, das nur aus Atomen besteht, das ist die Pflanze, und es gibt ein geistliches Wesen, das nur aus Geist besteht, das ist der Engel und Gott. Aber wie das ist, können wir uns ja nicht vorstellen. Aber im Menschen und im Tier können wir sehen, dass das eine Kombination ist. Und der Geist führt das, bringt das Leben, was wir im Körper haben, rein. Jesus sagt es deutlich in Johannes 6. Es ist der Geist, der das Leben gibt, nicht das Fleisch. Das Fleisch kann das nicht tun. Aus der Chemie kann kein Leben entstehen. Aber beides ist göttlichen Ursprungs und wenn man so will, beides ist ewig als Materie, als Element. Das geistige Element geht zurück zu Gott und das andere geht zurück zur Erde. Aber es verschwindet doch nicht. Es ist immer noch da. Es ist nur eine Umwandlung. Als Element. Aber die Seele ist nicht mehr da. Die Funktion, der Mensch, der gelebt hat, ist nicht mehr da. Seine Grundbausteine bleiben immer. Aber er existiert nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir das verstehen. Beim Tod des Menschen ist er tot. Er kann nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen, nicht mehr schmecken. Er ist nicht ewig. Aber wir werden schauen, warum der Mensch denkt, dass er ewig ist. Warum Plato überhaupt auf die Idee kommt. Oder Aristoteles und alle anderen, die ihm nachfolgen und die Christen, wie sie auf die Idee kommen, denken, sie haben eine ewige Seele. Wo sowas nicht beschrieben ist. Nirgendwo. Gott ist Geist. Und ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben einen Geist. Deshalb können wir Anbetung und Spiritualität haben. Und diese Spiritualität ist per Definition oder dieser Geist, Gottes Geist und der Heilige Geist, ist per Definition immer eine Persönlichkeit. Man kann nicht mit Gott kommunizieren in einer Trance. Wie soll das gehen? Man kann nicht durch das Einlullen in eine Gefühlswelt sagen, jetzt bin ich mit Gott in Verbindung. Weil Gott ist Geist und Geist ist Verstand. Geist ist Rationalität. Geist ist eine Person, mit der man kommuniziert, geistlich, bewusst, nicht unbewusst. Es ist so klar, der Paulus schreibt das im Römerbrief, Kapitel 8. Und wir haben diese Texte schon gelesen und wir können sie aussuchen, wir können sie ja forschen und studieren über den Geist und das Fleisch und so weiter. Und ab Vers 14, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, welcher Teil von uns kommuniziert mit Gott? Es ist der Geist. in uns, der mit Gott kommuniziert. Das Fleisch kann nicht mit Gott kommunizieren, es hört nur auf Gott, es hört auf Befehl. Aber wir als Menschen, als lebendige Seelen, wir kommunizieren zwischen unserem Geist und Gottes Geist. Und wenn wir auf ihn hören, das auf ihn hören ist ein bewusstes Hören. Es ist kein Gehorsam, es ist kein manipulativer Gehorsam, es ist kein Automatismus da. Der Geist Gottes spricht zu unserem Geist. Und das tut er nicht nur auf Gedankenebene, aber auf der Ebene, du liest ein Wort und Gottes Geist macht dir dieses Wort klar. Und dann übernimmst du es und tust es umsetzen. Und dann merkst du, da ist Kraft drin und Leben. Aber das findet statt von Person zu Person. Ich weiß nicht, wie die Menschen auf die Idee kommen können, dass der Geist keine Persönlichkeit ist, keine Person ist. Das heißt, nur eine Energie. Nun, ganz klar, woher die Ursache kommt, dass wir all diese Ideen annehmen und vulnerabel sind für sie, ist der Irrtum in uns, über den wir dann zu kommen sprechen in den nächsten Stunden. Aber wenn wir vernünftig nachdenken, wenn wir uns nach dem Gesetz nehmen, wenn wir uns nach den Funktionen nehmen, dann ist ein Geist immer eine Persönlichkeit. Ich als Mensch, mein Geist kann doch nur mit Gottes Geist kommunizieren. Ich kommuniziere auch, wenn ich zu Ihnen spreche, mit einem Geist, mit einer, ja, nicht mit einem Körper. Nun, beides geschieht in der Seele, weil ohne Mund könnte ich ja nicht reden. Aber es ist der Geist, der mich reden tut. Das, was ich tue, ist eine Kombination von Körper und Geist. Das heißt, ich bin eine lebendige Seele. Wir sind eine Persönlichkeit durch diese Kombination. Und der Geist, der zu uns spricht, dass wir Gottes Kinder sind, ist eine Persönlichkeit, mit dem wir kommunizieren. Es ist keine Energie, etwas Unpersönliches. Liebe kann nicht unpersönlich sein. Kommunikation auf Verstandesebene ist immer nur mit einer Persönlichkeit möglich. Nicht mit etwas anderem. Mit einem Stein kannst du nicht reden, dich nicht austauschen. Du kannst ihm zwar was sagen, aber was will er dir antworten? So der Geist Gottes und alles, was in der Bibel beschrieben wird als Geist, beinhaltet eine Persönlichkeit, so wie unser Geist zusammen mit dem Körper uns die Persönlichkeit gibt und macht, so ist Gottes Geist und Gott, die Engel, dienstbare Geister, sind Persönlichkeiten. Und sie kommunizieren, über den Geist mit uns. So, ich hoffe, dass das langsam klar wird, dass Gott als Geist das höchste Wesen ist. Nur ein Geist kann etwas schaffen, nur ein Geist kann Energie in die Materie hineinsetzen, die dann als Wirkung frei wird. Das sollen wir nicht verwechseln. Und dass Gott unterschiedliche Lebensformen gemacht hat, was aus Materie nur die Pflanze, aus Materie und Geist, Mensch und Tier, die Seele, und nur aus Geist, denn die Engel. Und wer weiß noch, was alles in diesem Universum. Aber so viel haben wir in der Schrift. So viel können wir von ihr entnehmen. Und das reicht doch vorerst mal, dass wir einen Schritt weiterkommen in unserem Verständnis von Gott, von dem Heiligen Geist, von dem Grundsatzaufbau des Universums oder der Erde und des Menschen. Und wir schauen vorwärts, was wir in den nächsten Stunden weiter erarbeiten wollen über dieses Zusammenwirken zwischen unserem Geist und Gottes Geist. Amen.